Ja, ich freue mich, dass ich in eurer Mitte sein darf. Und ich stelle mich am besten erstmal ganz kurz vor. Und zwar, mein Name ist Sven Barth. Ich denke, kann man sich ein Stück weit merken. Ich komme ursprünglich aus Freiburg im Breisgau. Ich denke, das merkt man wahrscheinlich jetzt dann auch im Laufe der Predigt. Der Dialekt ist ein bisschen wahrscheinlich ungewöhnlich für euch, aber da müsst ihr durch. Und bin jetzt seit 7 Jahren bin ich in Dierdorf in Rheinland-Pfalz Pastor in einer kleinen Gemeinde. Habe vorher 5 Jahre Theologie studiert an verschiedenen Ausbildungsstellen. Genau, bin verheiratet. Wir haben 3 gemeinsame Kinder. Die kleinste ist heute mit mir da. Das ist die Grace. Die kommt mit mir eigentlich überall hin mit zu den Vorträgen, Konferenzen, da wo ich bin. Sie hat mit 4 Jahren Diabetes Typ 1 bekommen. Und ich bin da so ein bisschen derjenige, der sich da ja drum kümmert mehr. Und von dem her, genau, ist sie mir eine gute Begleiterin. Ja, ich freue mich, dass ich in eurer Mitte sein darf, wie gesagt. Und wir wollen gleich ins Thema hineingehen. Stellt euch vor, ihr wollt ein Haus bauen. Ihr habt geplant, ein Haus zu bauen, ihr habt das Grundstück bereitet, ihr habt die Baufirma beauftragt, ihr habt das Material hingelegt, es ist alles da. Und ihr sagt, hier, ihr wisst, was zu tun ist, ich gehe und wenn ich komme, dann ist das bitteschön gemacht. Und ihr kommt nach einer Zeit und was ist gemacht? Gar nichts. Die Arbeiter sitzen rum, sie vertreiben sich die Zeit, sie machen ihr Ding, aber gebaut wurde nicht wirklich. Und genau diese Situation, ich meine, ich weiß nicht, wie ihr euch fühlen würdet, wenn das so wäre, zumindest würde man sich wahrscheinlich betrogen fühlen, aber so eine Situation finden wir auch im Alten Testament, und zwar im Buch Haggai. Das sollte nämlich das Volk Israel den Tempel Gottes bauen. Das war der Auftrag. Was haben sie getan? Nichts. Und das war ein Problem, denn Bau des Tempels im Alten Testament, das war keine Nebensache, sondern es war, da hat sich die Herrlichkeit Gottes offenbart. Da, wo der Tempel war, da, wo der Hohepriester war, da, wo die Bundeslade war, da kam die Herrlichkeit Gottes auf den Sühnedeckel und da wusste das Volk, jetzt offenbart sich Gott. Und da, wo der Tempel natürlich nicht da war, konnte sich auch die Herrlichkeit Gottes nicht offenbaren. Also es war ein Riesenproblem. Wenn der Tempel nicht gebaut wird, dann ist das ein Problem, dann ist die Herrlichkeit Gottes nicht da. Wir sind im Neuen Testament. Für uns hat der Steintempel, der irdische Tempel, wir haben kein Problem mehr, den müssen wir nicht mehr bauen. Aber Gott ist dasselbe, immer noch. Und er offenbart sich heute immer noch, er möchte immer noch Gemeinschaft mit dir und mit mir haben. Und das Schöne ist ja, dass heute nicht mehr der Steintempel im Zentrum ist, den brauchen wir nicht mehr, sondern wenn sich jemand bekehrt, wenn er sein Leben dem Herrn Jesus gibt, in der Sekunde wird er selbst der Tempel des Heiligen Geistes. Und jetzt heißt es für uns, das, was wir geworden sind, daran sollen wir oder dürfen wir mit der Hilfe des Herrn auch arbeiten. Das nennt die Bibel dann ganz praktisch die Heiligung. In der Heiligung vorangehen, praktisches Christsein nach außen hin, dass die Menschen merken, wir sollen Lichter sein, wir sollen Gott repräsentieren. Und wenn das in Stocken gerät, dann ist keine Herrlichkeit da, dann sind wir keine Lichter, dann wird keiner von uns merken, dass wir anders sind. Und darum soll es heute und heute Abend vor allem in diesen 2 Vorträgen gehen. Man hat mich ja angefragt, und zwar das Thema ist ja geistlicher Wachstum. Ja, also ihr habt mir geschrieben, welche geistlichen Voraussetzungen braucht ein Diener des Herrn in der Gemeinde? Das ist eine wichtige Frage. Was ist die Voraussetzung, dass ich in der Gemeinde agieren kann, aber nicht nur in der Gemeinde, sondern auch allgemein in der Welt da draußen? Wie gesagt, dass die Menschen merken, hey, da ist was anders in dem Leben. Und was bedeutet es praktisch, ein geistliches und heiliges Leben zu führen? Und genau diese 2 Themen, oder beziehungsweise es ist ein Thema, das ich gegliedert habe in heute und nach dem Essen, heute Abend nochmal, das wollen wir miteinander betrachten. Einmal aus dem Alten Testament, Tempelbau, Voraussetzung, es kann nichts funktionieren, wenn wir den Tempel nicht bauen. Und das zweite, der Vortrag heute Abend, der wird dann wirklich praktisch. Also anhand von Timotheus wollen wir dann sehen, was heißt es ganz praktisch, geistlich in dieser Welt zu agieren. Aber bevor wir das tun, wollen wir das Fundament legen. Ja, also Grundsätze heute Mittag, nämlich Tempelbau. Und da wollen wir ins Alte Testament miteinander gehen, um das schattenbildlich mal uns anzuschauen. Wie war das in Israel? Und alles, was Israel im Fleisch geschieht, geschieht uns neutestamentlich im Geiste. Das heißt, wir können ganz viele praktische Dinge aus dem Alten Testament für uns ableiten. Natürlich nicht alles, aber ich denke, es ist ein interessantes Thema. Also das Thema heute Mittag ist der Bau des Tempelgottes. Ja, jetzt wieder gleich auf uns gemünzt, du und ich. Wenn wir zum Herrn Jesus Christus gehören, dann bist du ein Tempel des Heiligen Geistes. Ja, das heißt, du baust an deinem Tempel und das wollen wir miteinander betrachten. Und die Frage ist natürlich, wie baue ich den Tempel? Was ist vonnöten? Und was hindert uns vielleicht sogar daran, den Tempel Gottes zu bauen, dass ich geistlich agieren kann in diesem Umfeld, in dem ich lebe? Das wollen wir miteinander tun. Einmal, ich habe ganz klassisch drei Gliederungspunkte. Einmal, was hindert mich daran, den Tempel Gottes zu bauen? Dann, was ist nötig, den Tempel Gottes zu bauen? Was muss ich jetzt tun, wenn ich erkannt habe, okay, ich will das auch? Und der letzte Punkt ist dann, was bekomme ich dabei heraus? Ja, der Mensch fragt ja immer, was habe ich für Nutzen? Wir haben einen wunderbaren Nutzen geistlich gesehen, wenn ich anfange, den Tempel Gottes zu bauen. Wenn ich wirklich von vorne hinein mit dem Herrn nochmal ernste Sache mache. Das wollen wir tun miteinander. Das Buch Haggai, Altes Testament, zwei Bücher vom Neuen Testament. Und zwar lese ich mal die ersten 6 Verse. Wollen wir miteinander betrachten. Und zwar, da heißt es im 2. Jahr des Königs Darius. Entschuldigung, bevor ich denke, bin ich zu laut oder zu leise? Ist okay, gell, weil das Ding geht ja gar nicht, das bin ja ich. Ja. Im 2. Jahr des Königs Darius, am 1. Tag des 6. Monats, erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an Zerubabel, dem Sohn Shealtiels, den Statthalter von Juda, und an Jeschua, den Sohn Jozadaks, den Hohenpriester, folgendermaßen. So spricht der Herr der Herrscharen. Dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. Ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Und nun, so spricht der Herr der Herrscharen, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Ihr sät viel und bringt wenig ein, ihr esst und werdet doch nicht satt, ihr trinkt und habt doch nicht genug, ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. Soweit erstmal bleibt man hier stehen. Und der erste Punkt ist, wie gesagt, lass dich nicht daran hindern, den Tempel Gottes zu bauen. Das ist das Erste, was ich uns heute Mittag mitgeben möchte. Du und ich ganz persönlich, lass dich nicht daran hindern, den Tempel Gottes zu bauen, deinen Tempel Gottes zu bauen. Und es gibt mindestens zwei Hinderungsgründe, hier zumindest in dem Text, die uns daran hindern, den Tempel Gottes zu bauen. Und das ist einmal Anfeindung, Widersacher von außen und oder die Bequemlichkeit. Also einmal von außen Anfechtung, die mich hindern, den Tempel Gottes zu bauen, und einmal die Bequemlichkeit, die aus mir selbst herauskommt. Und genau diese zwei Dinge, die wollen wir uns gerade mal ein bisschen genähert anschauen. Und zwar, ich bringe das nochmal, diesen Haggai nochmal in den Kontext, einfach, dass wir wissen, wo wir hier sind, in welchem Zeitalter. Und zwar, Haggai ist ja das Nachexilbuch. Das heißt, Nachexil heißt ja, denke, das wisst ihr, Israel war durch die Babylonier in die Verbannung geführt worden. Warum? Wer weiß es? Was ist passiert? Was hat Israel gemacht? Bitte? Ungehorsam, genau. Sie haben immer wieder gesündigt, immer wieder gegen den dreimal heilige Gott. Sie haben immer wieder ihr Ding gemacht. Sie haben nicht das getan, was Gott ihnen aufgetragen hat. Sie haben das Gegenteil gemacht. Und Gott ist barmherzig und er ist langmütig und er ist groß an Barmherzigkeit und Geduld. Aber irgendwann war das Gericht fällig für Israel und dann kam dieses schreckliche Volk der Babylonier und hat sie dann 70 Jahre in die Verbannung geführt. Da musste es 70 Jahre sein, ohne Herrlichkeit Gottes, immer fremde Umfeld, immer gottlose Umfeld, immer götzedienerische Umfeld. Und weil Gott gnädig ist, hat er nach 70 Jahren prophezeit, ihr dürft wieder zurück und dürft wieder den Tempel bauen. Und genau das, dieses Umfeld haben wir jetzt in Haggai. Das Volk kommt wieder zurück und fängt an, den Tempel Gottes zu bauen. Und ich denke, das ist ein wunderbares Bild auf uns Menschen generell. Ja, wir sind getrennt von Gott, jeder von uns. Da ist keiner christlich geboren worden, sondern wir sind alle fremd von Gott. Da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Wir waren alle in der Gottesferne, wir waren alle Götzediener. Und an irgendeinem Punkt in unserem Leben hat Gott uns gerufen, wir haben uns bekehrt, wir haben Friede mit Gott bekommen. Und jetzt ist der Auftrag natürlich, Tempel Gottes zu bauen, in der Heiligung voranzuschreiten. Und ich weiß nicht, wie das bei euch war, an welchem Punkt in eurem Leben ihr euch bekehrt habt. Ich habe mich mit 24 bekehrt. Und das war jetzt vor 21 Jahren. Wisst ihr, wie alt ich bin? Und bei mir war es so, als ich mich bekehrt habe, das war für mich, ich komme voll aus der Welt. Ja, also ich bin im nicht-christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich habe alles mitgenommen in den ersten 24 Jahren, was man so mitnehmen kann. Negatives aus der Welt. Ein paar Spuren sieht man vielleicht noch an mir. Und als ich mich bekehrt habe, da war das wunderbar. Das war ein Friede für mich, das war Freude für mich. Und ich dachte mir, so geht es weiter, linear, das bleibt so. Aber irgendwann habe ich gemerkt, der Tempelbau, der gerät in Stocken. Ja, es ist nicht linear, es geht nicht immer im Christsein nach oben, sondern es ist eine Art Wellebewegung. Und das Programm ist aber für uns, wir sollen den Tempel Gottes bauen. Und neutestamentlich, die Stelle in 1. Korinther, die möchte ich uns lesen, 1. Korinther 6, Vers 19, wenn wir das jetzt neutestamentlich betrachten, da sagte Paulus, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr euch nicht selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Das ist der Auftrag für dich und mich, Tempel Gottes zu bauen, nämlich, dass ich mit meinem Leibe Gott verherrliche. Ja, als ich damals ohne Gott in der Welt gelebt habe, ich habe alles andere getan, nur ich habe nicht Gott verherrlicht, meinem Schöpfer gedankt, ich habe mit meinem Leib gemacht, was ich wollte. Ich habe die Tattoos überall an meinem Körper, ich habe die unmöglichsten Dinge getrieben. Mir hat das gefehlt, ich wusste das nicht. Aber als ich mich bekehrt habe und die Bibel gelesen habe, da wusste ich auf einmal, es ist ein Geschenk Gottes. Ja, und das, was der Herr für mich getan hat, das will ich jetzt aus Gnade nach außen bringen. Ich möchte Gott verherrlichen mit dem, was ich jetzt sein darf. Und das sollen wir tun. Und jetzt, denke ich, jeder von euch kennt es. Du bist entschieden, dem Herrn zu dienen. Du bist dankbar, dem Herrn zu dienen. Aber jetzt kommen gewisse Dinge in dein Leben, wo das einfach ins Stocken gerät. Und genau das haben wir hier in diesem Haggai-Versen, dass auf einmal die aufhören, den Tempel zu bauen, weil Widerstand kommt. Und jetzt möchte ich mit uns noch in ein Buch gehen, und zwar das Buch Esra. Wenn ihr mal Langeweile habt und wissen wollt, Esra ist das Buch, das Haggai im selben Zeitraum geschrieben ist, nur ausführlicher. Also wenn ihr Esra lest und auch Nehemia, dann wisst ihr, was war in der Zeit des Wiederaufbaus des Tempels. Und das sehen wir jetzt genau, diese Kämpfe, die das Volk Israels hatte, den Tempel Gottes zu bauen. Ich lese uns gerade mal Esra 4, ab 3. Oder beziehungsweise ich lese schon ab 1. Als aber die Widersacher Judas und Benjamins hörten, dass die Kinder der Wegführung den Herrn, dem Tempel Israels, wieder bauten, da kamen sie zu Zerubabel, zu den Familienhäuptern und sprachen zu ihnen, wir wollen mit euch bauen, denn wir wollen euren Gott suchen, gleich wie ihr. Opfern wir ihn nicht auch seit der Zeit Asarhadons, des Königs von Assyrien, der uns hierher gebracht hat? Wisst ihr, wir haben jetzt hier folgende Situation. Nochmal, Israel kommt zurück, sie wollen den Tempel bauen, sie sind dabei und es fängt an, das funktioniert. Und jetzt passiert etwas und das ist auch neutestamentlich. Sobald du anfängst, ernst mit dem Herrn zu machen und den Tempel Gottes bauen willst, was kommt? Die Widersacher, die Anfechtungen, die Herausforderungen, die Kämpfe. Und das ist hier in diesem Fall, sagen die, Und das kommt sehr fromm verbrämt. Sie sagen hier, und das waren ja Leute, die den Gott Israels nicht hatten, sie sagten zu ihnen, hey, wir sind auch fromm. Wir wollen auch mit euch bauen. Wir sind ja auch geistlich. Wir sind ja auch, wir glauben alle an einen Gott. Wisst ihr, und das ist auch heute das Problem. Wir haben eine sehr große Vermischung auch in den Gemeinden, in den evangelikalen Gemeinden. Ja, wir haben heute sehr große Aufweichung von gewissen Werten, von gewissen Standards, dass der Herr Jesus der einzigste Gott ist, der Weg zum Heil. Und jetzt kommt der Feind von außen und versucht, sich zu vermischen. Ja, wollt ihr nicht auch mit uns mitarbeiten? Lasst uns da auch ein paar Kompromisse machen. Und dieser Zerubabel, der ist geistlich. Der sagt, es geht nicht. Wir können keine Kompromisse machen. Wenn wir den Tempel Gottes bauen, dann bauen wir ihn so, wie es Gott sagt. Wir können keine Kompromisse machen. Und jetzt passiert etwas, aber Zerubabel und Jeschua und die übrigen Familienhäupter Israels antworteten ihnen, es geziemt sich nicht, dass ihr und wir miteinander das Haus des Herrn bauen, sondern wir allein wollen dem Herrn, den Gott Israels, bauen, wie es uns dem König Kyros, der König von Persien, geboten hat. Also der ist sehr klar, der Mann. Der sagt, Jesus allein, ich sage es neutestamentlich, wir haben unseren Standard, wir machen keine Vermischung. Und jetzt fängt es an, da suchte das Volk im Lande, die Hände des Volkes Judas schlaff zu machen und sie vom Bauen abzuschrecken. Vielleicht kennst du das nochmal. Wenn du Gott wirklich dienen möchtest, wenn du ernst machen willst, Tempel Gottes bauen, und dann kommen Leute und die machen dir die Hände schlaff. Oder das sind Umstände, irgendwas. Und du fängst an zu stocken. Und genau das haben wir hier. Das können ja Herausforderungen aus verschiedenster Art sein. Ja, es kommt irgendetwas in dein Leben, was auch immer, und du fängst an zu stocken. Ja, der Herr Jesus ist nicht mehr im Zentrum. Du musst dich auf einmal um andere Dinge kümmern. Und das ist das, was Epheser 6, 10 auch sagt. Du und ich, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Das heißt, wenn wir anfangen wollen, den Tempel Gottes zu bauen, vielleicht kennt ihr das, ihr seid begeistert und sagt, ja, Jesus, und jetzt wollen wir nach. Es geht nicht lang. Und irgendwas kommt, macht dir die Hände schlaff. Und genau das ist das, was Paulus sagt. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wisst ihr, wie oft war ich schon entmutigt? Wisst ihr, ich bin sehr schnell begeistert. Und wenn ich vom Herrn Jesus begeistert war, war ich richtig begeistert. Und dann wollte ich, und irgendwas kam, und dann dachte ich schon wieder, hätte ich irgendwas nicht in Ordnung mit mir. Da stockt schon wieder. Ich muss mich mehr anstrengen. Und dann bin ich noch mehr an die Wand gefahren. Ja, wir müssen einfach verstehen auch, dass, das sind geistliche Mächte dahinter. Die wollen dich früher oder später, sag mal, aus dem Drang nehmen, dem Herrn den Tempel zu bauen. Also, das ist das Erste. Wir kommen gleich auch zur praktischen Anwendung. Aber wichtig ist, Anfeindung ist für Nachfolger Jesu normal. Wenn du nicht den Tempel baust, dann weißt du, du kriegst Herausforderungen. Je ernster du meinst, das ist, denke ich, auch meine Erfahrung, vielleicht auch deine, je ernster du möchtest, je entschiedener, umso mehr Herausforderungen bekommst du. Das ist das Erste. Das Zweite ist, und das lesen wir ja hier vor allem, die Bequemlichkeit des Volkes. Und zwar sagt das Volk hier, dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Vielleicht kennst du auch das. Und jetzt ist so diese menschliche Bequemlichkeit, die Hektik des Alltages. Wir wollen Tempel Gottes bauen, ja, ich hoffe, das wollen wir. Und jetzt kommt der ganz normale Alltag. Ich weiß nicht, einige von euch haben Kinder noch, sind vielleicht auch schon noch größere Kinder, aber das ist ja auch so, kleine Kinder, kleine Sorge, große Kinder, Katastrophe oft, Pubertät und verrückte Dinge. Das ist normal und diese Dinge reiben uns auf. Normale Termine, Arzttermine, Arbeitsplatz, Menschen, mit denen du in Kontakt kommst. Ja, du wohnst ja nicht auf einer Insel. Irgendjemand ist ja immer da und will irgendetwas von dir. Das könnte deine Hobby sein und. Und das Interessante ist, das ist ja auch der Treiber. Der Treiber treibt die Gläubigen. Der Treiber treibt die Menschen da draußen, die kommen nicht zur Ruhe. Und der treibt auch die Gläubigen. Und es ist einfach so, je mehr Druck du auch von außen hast, dieses Hamsterrad, umso mehr gehst du geistlich zurück. Und jetzt hast du noch Anfeindungen, Widerstände. Und dann ist es, finde ich, irgendwann auch fast schon normal, dass du sagst, hey, es reicht's mal, ich muss mich noch um mich selbst kümmern. Ich habe ja auch noch ein Leben, ich muss auch mal zur Ruhe zu kommen. Im Reiche Gottes hast du Anfechtungen, ich muss mich auch mal um mich selbst kümmern. Und ich denke, hier ist das ein Stück weit so, dass das Volk irgendwann mal sagt, die ganze Widersacher, die kommen, liest man auch in Nehemia, ich sage, jetzt ist die Zeit zu kommen, dass ich mal mein eigenes Haus baue, dass ich mal zur Ruhe komme. Das ist gefährlich. Ja, das ist menschlich verständlich, ich kenne das auch, solche Phase, aber es ist oft dazu, dass du sagst, okay, jetzt muss ich mich erstmal um mich selbst kümmern, ich muss mich um mein eigenes Reich ein bisschen bauen. Oftmals ist es dann so, dass du sagst, jetzt habe ich so viel Stress, morgen lasse ich mal den Gottesdienst ausfallen. Oder Bibellehre am Mittwoch. Es reicht ja, wenn ich am Sonntag im Gottesdienst war, Bibellehre lassen wir mal. Oder der Hauskreis. Oder Gebetsabend. Ja, Gebetsabend, weiß nicht, wie bei euch das ist. Ist ja in der Regel so, dass viele dann nicht da sind, wie sonst da sind. Habe heute keine Zeit. Und sobald du jetzt hier schon rückwärts gehst, baust du schon wieder nicht den Tempel Gottes. Da kommen andere Dinge rein. Und es ist klar, ich sag mal, da, wo du geistlich zurückgehst, entsteht kein Vakuum, sondern da kommt Finsternis wieder rein. Ja, Anfechtungen. Und der Teufel schläft ja nicht. Und deswegen ist es hier, das Volk sagt ja auch in Vers 4, ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt. Und ich denke, hier sieht man gut schon diese Prioritäten. Wisst ihr, ich habe es auch gerne gemütlich. Und wenn ich heimkomme, dass es schön ist, es ist normal. Aber wenn jemand sagt, und das habe ich auch schon gehört von Gläubigen, ich muss mein Reich haben, ich muss es schön haben und ich muss noch mehr haben und ich kann deswegen gewisse Dinge im Geistlichen nicht tun, das ist gefährlich. Ja? Und jetzt darfst du dich da auch schon fragen, wo bist du da vielleicht auch anfällig? Das Problem ist, es hat geistliche Auswirkungen, ob du es wahrhaben willst oder nicht. Und das sieht man hier in Vers 6, sagt Gott, ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt, ihr trinkt und habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt es in einen durchlöcherten Beutel. So ist die Welt. Wisst ihr, jeder, der, sag mal, aus der Welt auch kommt, ein Stück weit mehr mitgemacht hat, der weiß, genau das ist die Welt. Du bist wie in einem Hamsterrad. Du kannst tun und lassen, was du willst. Du kannst dich anstrengen. Du kannst mehr arbeiten. Du kannst, sag mal, mehr Partner haben, was auch immer. Du wirst nicht satt. Dir fehlt immer dieses Gewisse, das erst beim Herrn Jesus gestillt wird. Und er sagt dir hier nicht, in der Welt gibt es nichts, sondern er sagt dir, du säst, du hast Saatgut. Du hast Essen, du hast Kleidung, aber er sagt auch, du wirst davon nicht satt, du hast nicht genug, du wirst nicht warm davon. Und selbst wenn du einen guten Job hast und alles da rein investierst, es ist wie in einem löchrigen Beutel, es macht dich auch nicht glücklich. Lass uns das mal zusammenfassen, die ersten 6 Verse. Der Jesus will immer noch Tempel Gottes bauen. Er will immer noch Gemeinschaft mit uns haben. Und jeder, der zu ihm kommt, er empfängt das Wasser des Lebens. Das ist Geistlichkeit. Ja, der sprudelt förmlich, wenn er wirklich im Geist wandelt. Und das passiert bei der Bekehrung. Du wirst der Tempel des Heiligen Geistes, du wirst ein Nachfolger. Und jetzt sollst du Tempel Gottes bauen, aber durch Widerstände, durch Frust, durch Bequemlichkeit, durch Anfechtungen kommt dieser Tempelbau ins Stocken. Ich denke, es ist wichtig, dass man sich dessen klar wird, wo stehe ich heute Mittag? Wo stehst du mit deinem Tempelbau? Vielleicht bist du entmutigt. Vielleicht gerade durch Widerstände. Wisst ihr, nochmal, ich habe gedacht, wo ich zum Herrn Jesus gekommen bin und ich habe die Gläubigen kennengelernt und die waren alle so freundlich und waren alle und haben gelacht und immer toll. Und ich dachte mir, hey, bei denen ist immer alles super. Wisst ihr, und als ich dann bei mir gemerkt habe, irgendwann, nee, bei mir ist nicht immer alles super, da habe ich mir gedacht, bei mir ist was fehl und das entmutigt irgendwann mal. Irgendwann denkst du, entweder bin ich derjenige, der falsch läuft, oder die spiele dir was vor. Wisst ihr, nach 20 Jahren, 21 Jahren im Christsein, dann weiß ich natürlich auch, dass viel frommes Schau ist. Ja, wenn mir mal uns öffnen würde, jeder, wenn ich jeden fragen würde, wo hast du Widerstände, wo bist du gefrustet? Ja, dann würde man den Abend hier nicht füllen. Wisst ihr, ich bin sehr für Offenheit im Reich Gottes auch, denn, wisst ihr, du gehst dran kaputt, wenn du immer auch frommes Schau. Wisst ihr, die Leute denken ja auch, ich als Pastor, ich schwebe irgendwo auf Wolke 7 da oben. Ich habe keine Anfechtung, bei mir ist alles super. Wisst ihr, ich brauche mich gar nicht fragen. Ja, ist hart. Und da nicht zu verzweifeln. Deswegen, wo bist du entmutigt? Wo hast du vielleicht sogar den Fokus aus den Augen verloren, Tempel Gottes zu bauen? Vielleicht bist du auch entmutigt, weil du bestrebt bist, Tempel Gottes zu bauen, aber du merkst, menschlich gesehen kommst du immer wieder an deine Grenzen. Vielleicht kennst du das auch, dass du willst und dann merkst du auf dem Charakter her, oh, das sind so viele Mängel von meiner Disziplin her, darum geht's ja gar nicht. Aber auch menschlich gesehen kann man sich viele Schranken in den Weg stellen, wo die Freiheit in Christus, sag mal, zu einer Last wird. Wo stehst du? Oder, und das ist das Dritte, wo bist du vielleicht bequem geworden? Wo bist du vielleicht jemand, der sich nur noch um sich selbst dreht, um seine eigene getäfelte Häuser, um sein eigenes Ich? Nochmal, wir sind keine Askesen und wir leben in dieser Welt ganz normal. Aber wo haben sich vielleicht die Prioritäten bei dir ein Stück weit, sag mal, ins Negative verhaftet? Nimm diese Frage mit und dann kommen wir zum zweiten Punkt. Also wir haben gesehen, der erste Punkt ist, guck, dass du diese Widerstände oder lass dich nicht hindern von diesen Widerständen, die dich hindern wollen, den Tempel Gottes zu bauen. Aber jetzt ist ja die Frage, wenn ich das merke und sage, okay, da gibt's vielleicht gewisse Dinge, aber ich möchte wieder ganz neu. Was soll ich tun, um geistlich zu sein, um den Tempel Gottes zu bauen? Und das zeigt uns hier der Haggai. Und das ist das, was ich heute jetzt in diesem Vortrag, das ist jetzt allgemein. Und heute Abend gehen wir mehr in die Tiefe, was es dann wirklich ganz praktisch ist. Aber Verse 7 und 8, da gibt er uns jetzt eine Antwort. Was soll das Volk Gottes tun, um Tempel Gottes zu bauen? Und da sagt er, so spricht der Herr der Herrscharen. Achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Habt ihr gemerkt, das kam auch schon in Vers 5. Achte doch aufmerksam auf deine Wege. Wisst ihr, das ist wichtig auch für uns Christen. Wir hören so viel und wir wissen alles, oder zumindest viel. Mal richtig zu reflektieren, achten, was hat mir Gott jetzt zu sagen und wo stehe ich? Ist wichtig. Ja, deswegen, Gott wiederholt es, ihr achtet doch aufmerksam auf eure Wege. So. Und jetzt gibt er das Bauprogramm für den Tempel. Geht auf das Bergland, holt das Holz und baut das Haus des Herrn. Wenn du jetzt sagst, ja, ich will Tempel Gottes bauen, ich will Christus verherrlichen, ich will wieder ganz neu starten, was soll man tun? Was du nicht tun sollst, ist jetzt wie so ein verrücktes Huhn begeistert zu sein und sag, ja, lass mich das nächstbeste tun. Sondern wir müssen das Richtige tun. Und das Erste, was er hier sagt, ist, gehe aufs Bergland. So, was heißt das? Gehe aufs Bergland. Ich bin jetzt bei euch, also ich komme ja ursprünglich aus Freiburg, ich weiß, was Berge sind, ich habe bei euch gar keine gesehen. Gibt's gar nicht dort. Habt wenig Bergland. Ja, aber ihr wisst, was Berge sind. Was sollen wir tun? Sollen wir jetzt unsere Wanderschuhe, Schnüre, Rucksack und dann mal ab in die Berge? Wäre vielleicht auch mal nicht schlecht. Ein bisschen Ablenkung, aber das meint er hier nicht. Sondern wenn er sagt, hier Schattenbild nicht auf die Berge gehen. Berge sind in der Bibel die Offenbarungsstätte Gottes. Ja, das könnt ihr lesen. Altes Testament, Sinai, wo sich Gott offenbart. Tabor, Berg Gottes. Größte Offenbarungsstätte Gottes, Golgatha auf dem Hügel. Das heißt, was sagt Gott hier? Er sagt, geh auf das Bergland. Sprich, geh zur Offenbarungsstätte Gottes. Wer ist die Offenbarung Gottes im Neuen Testament? Dürft ihr was sagen? Der Herr Jesus, ja, ich hoffe, dass ihr das wisst. Ja, der Herr Jesus ist die Offenbarung, die sichtbare Offenbarungsstätte Gottes. Ja, da sehe ich, wer Gott ist. Und jetzt sagt er hier im Grunde genommen nichts anderes. Das ist Schattenbildlichkeit. Geh zum Herrn Jesus. Geh vor den Thron. Ja, Hebräer 4,15 sagt, wir haben, oder 10,19 heißt, wir haben freimütigen Zugang zum Allerheiligsten, alle Zeit. Ja, wir haben einen Hohepriester, der Mitleid hat mit unserer Schwachheit. Wir sind ständig 24 Stunden, können wir zum Herrn Jesus gehen. Das heißt, was ich tun muss, um den Tempel Gottes zu bauen, und das wird jetzt ein paar von euch sicherlich enttäuschen. Dafür habt ihr mich 200 Kilometer eingefahren. Wisst ihr, ich gebe euch heute keine Liste, die ihr abhakt. Mit Lichten baust du keinen Tempel Gottes. Wir werden heute ein paar Grundsätze sehen. Aber wisst ihr, es ist eigentlich so einfach. Der Herr sagt, wenn du Tempel Gottes baust, dann geh zu mir und empfange. Ich habe lange über diesen Text auch nachgedacht. Und ich habe mich ja gefragt, ich predige ja immer mit drei Fingern zu mir. Sven, wenn ich motiviert bin, den Tempel Gottes zu bauen, was ist fundamental? Wisst ihr, es ist keine Liste. Wenn ihr das Sendschreiben zu Ephesus, immer der Offenbarung 2 lest, dann habt ihr eine Gemeinde, das werde ich jetzt nicht lesen, um der Zeit willen, aber da habt ihr eine Gemeinde, die ist nahezu perfekt. Ja, das ist die haben die Werke, die können die Irrlehrer demaskieren, die haben alles, die sind so gut, die können die Nikolaiten demaskieren. Die haben die Mühe, nehmen sie auf sich. Sie können standhaftes ausharren. Das ist eine Gemeinde, die so perfekt ist. Also in so einer Gemeinde, so perfekt kann ich nicht dienen. Aber was sagt der Herr Jesus zu dieser Ephesus-Gemeinde? Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast oder verloren. Und das ist etwas, ich habe mich gefragt, Sven, jetzt nach 21 Jahren Christ sein, ich denke, manche von euch sind schon länger, noch länger im Christ, du kannst in deinem Christenleben, sag mal, du gehst immer, auch im Hamsterrad, auch im Dienst, immer nach vorne, du hörst viele neue Dinge, du kriegst das. Und du merkst auf einmal, wie in Ephesus, dass der Herr Jesus automatisch, obwohl du sehr fromm bist, obwohl du nichts Falsches tust, dass der Herr Jesus die Liebe, die brennende Liebe zu ihm, die ist auf einmal, das ist schockierend, wenn man das mal merkt. Und ich habe mich so an meine Anfangszeit erinnert, als ich mich mit 24 bekehrt habe, voll aus der Welt, voll zerstört in Drogen, in Alkohol, in Frau, alles, was du dir vorstellen kannst. Und dann bin ich zu Herrn Jesus gekommen. Wisst ihr, da war ein Friede da, da war eine Liebe da. Ich habe vom Herrn Jesus erzählt, jedem, der es hören wollte, jedem, der es nicht hören wollte, ich habe gesprudelt. Ich habe natürlich auch viel Dummheiten gemacht, ja, in meiner ersten Liebe. Aber das war was, was fundamental war. Und ich habe mich wirklich gefragt, Sven, wo ist dieses Brennen? Wo ist dieses Begeistertsein vom Herrn Jesus? Und genau das ist es. Tempel Gottes Bauer heißt, zu ihm aufs Bergland gehe. Es dreht sich um den Herrn Jesus. Erkenntnis. Wisst ihr, die größte Erkenntnis ist, Gott hat mich zum Tempel Gottes gemacht. Ich muss den nicht erst produzieren. Ich darf das jetzt ausleben, was ich schon bin. Und das Schöne ist, ich muss mich nicht selbst verändern. Alles, was Jesus in meinem Leben tut, ist seine Gnade, ist seine Kraft. Und meine Aufgabe ist es einfach nur, mich kindlich hinzugeben. Das zu empfangen, was er mir geben soll, dass ich weiß, er ist an meiner Seite in all den Herausforderungen, in all meine Bequemlichkeiten und dass ich ihm selbst meine Gegner und meine Bequemlichkeit anbefehlen darf. Und das ist das, was mich wieder ganz neu motiviert hat, zu sagen, dieser ganze Ballast, den lasse ich erst mal weg, sondern ich gehe aufs Bergland und sage, Herr, was möchtest du eigentlich, dass ich tue? Was ist mein Bereich, den ich jetzt bauen muss? Und das ist genau das, was er sagt. Du gehst aufs Bergland, fragst den Herrn Jesus, Herr, was soll ich eigentlich tun? Ich bin doch individuell. Du hast mich errettet, jetzt bin ich da, was soll ich tun? Und das Zweite ist, was er dann sagt, jetzt holst du das Holz. Das heißt, jetzt holst du das Baumaterial vom Berg Gottes. Christsein ist keine Religion. Wir Menschen, wir neigen dazu, religiös zu sein, etwas tun zu wollen, um uns bei Gott irgendwelches Dinge, sag mal, das macht man oft unbewusst. Ja, manche sind vielleicht auch so erzogen geworden. Es gibt auch Gemeinden, die predigen das. Du musst, du musst, du musst. Aber Christ sei nicht erstmal, ich muss überhaupt nichts. Sondern ich muss empfangen. Das, was Gott von mir möchte. Und wisst ihr, das nimmt ein Stück weit den Druck. Ich lese uns mal Epheser 2,10. Für diejenigen, die jetzt denken, was redet der da? Epheser 2,10 heißt es, denn wir sind seine Schöpfung, das heißt, wir sind wiedergeboren, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Was sagt Gott hier? Er sagt, wenn ich zum Herrn Jesus gehöre, dann werde ich gute Werke tun. Das ist die Frucht, die rauskommt. Ja, Jakobus sagt, wenn du keine guten Werke hast, dann ist was falsch. Aber er sagt, was ist mit den Werken? Die hat Gott zuvor bereitet. Das heißt, die muss ich nicht suchen. Die muss ich mir nicht aus den Rippen schneiden, sondern Gott gibt mir gewisse Türen, die er öffnet. Und wenn ich mit ihm in Verbindung bin, dann geschieht das automatisch. Das ist ein organischer Prozess. Ja. Und das ist wichtig, dass ich weiß. Wisst ihr, das ist auch schön für uns Christen, vielleicht auch für diejenigen, die hier in der Gemeinde dienen, in der Leitungsposition. Man darf auch zu manchen Dingen Nein sagen. Das musste ich auch lernen. Ein Christ muss immer Ja sagen. Du musst immer Entschuldigung, wenn ich zu allem Ja sage, bin ich bald an der Wand. Es geht gar nicht. Ich darf vom Herrn Jesus, er hat mir ein gewisses, und das ist auch wichtig, die Stelle will ich gleich noch lesen, er hat mir gewisse Gabe gegeben, einen gewissen Wirkungskreis gegeben, in dem soll ich agieren, in dem soll ich geistlich sein. Da kann ich geistlich sein, aber ich kann nicht alles tun, ich kann nicht die Welt verändern. Und das ist vielleicht auch wichtig für jemanden, der vielleicht dazu neigt, auch immer ein schlechtes Gewissen zu haben, alles falsch zu machen, nicht genug zu tun, dass ich auch mal sagen muss, Herr, was willst du eigentlich? Ich habe ja auch nur einen begrenzten Spielraum. Und dazu möchte ich noch 2. Korinther 10, 13 lesen. Und dann kommen wir auch gleich schon zum dritten Punkt. 2. Korinther 10, 13. Und da sagte Paulus, wir wollen uns aber nicht in das Maßlose rühmen, sondern nach dem Maß des Wirkungskreises, den uns Gott als Maß zugemessen hat, nämlich, dass wir auch bis zu euch gelangen sollten. Also Paulus sagt hier im Kontext, Paulus hat einen Auftrag, er soll gewisse Bereiche abarbeiten. Ja? Das ist sein Wirkungskreis. Du nicht, wir haben einen anderen Wirkungskreis. Es bringt nichts, sich mit anderen Christen zu vergleichen. Oh, der macht das und der ist hier und der predigt und der ist vielleicht sogar auswärts. Dein Wirkungskreis ist vielleicht was ganz anderes. Dein Wirkungskreis ist vielleicht jetzt gerade, dass du Kinder erziehst. Ja, du musst dann nicht 5 Tage die Woche in der Gemeinde sein, nur weil du ein schlechtes Gewissen hast. Der Rentner. Es gibt ja verschiedene Bereiche. Ich muss einfach wissen, Herr, was willst du, was ich tue? Was sind meine Gnadengabe, die ich habe? Und alle anderen Dinge, die lasse ich erst mal sein. Und ich denke, wenn man so vorgeht, da muss ich natürlich wissen, was ist meine Gnadengabe? Ja, was ist mein Wirkungskreis? Dann wird das aber das Christsein kein Krampf. Ich habe das mal auf eine Art und Weise kennengelernt, dass ich mir hänge geblieben. Ich war früher auf der Bibelschule. Und zwar in Füssen war die. Da war ich ein paar Monate und dann ist mir irgendwann mal das Geld ausgegangen. Und der Leiter hat gesagt, ja, jetzt musst du halt irgendwas arbeiten. Und er hat dann Geschwister gefunden, Füssen, Österreich. Die waren in Österreich, ist ja nur ein Katzensprung. Die haben gesagt, ja, wir hätten etwas, der kann sich was verdienen. Was kann denn der Sven? Und ich habe dann gesagt, ja, was kannst du, Sven? Ich kann streichen, malen. Das habe ich gelernt, habe ich gesagt. Was ich ihm nicht gesagt habe, war, meine Malerlehre ging genau eine Woche. Dann habe ich den Pinsel hingeschmissen. Das war nicht meine Berufung. Aber ich habe gedacht, malen kann ja jeder, von dem her, ich mal halt. Und das Zweite, was ich konnte, ist Gartenarbeit. Gartenarbeit habe ich jetzt aber auch, war für mich halt Rasenmäher. So, jetzt bin ich halt nach Österreich gegangen und die haben gesagt, wir haben ein riesen Grundstück, bitte streich uns die Außenwand. Aber bitte mit Wischtechnik. Ich weiß nicht, ob er das kennt, so Wischtechnik, das sieht dann gigantisch aus. Und ich dachte mir schon, oh, das habe ich aber in meiner Malerlehre in einer Woche nicht gelernt. Aber ich mach's halt. So, das ging 2-3 Stunden. Ich habe nach 5 Minuten schon gemerkt, das wird nichts. Und in der Halbzeit um 12 kam dann, es war auch ein Christ zu meinem Glück, und der hat sich das Ding anguckt und ich habe es gesehen. Der war am Boden zerstört. Und er hat dann gesagt, das lassen wir vielleicht lieber. Was kannst du noch? Du kannst doch Gartenarbeit machen. Gut, dann machst du unseren Garten. War ein Riesenareal. Machst ihn schön. Gut, es war dann so, es sah zum Schluss aus, ich habe halt aufgeräumt. Es sah aus wie Mondlandschaft. Ich muss ganz ehrlich sagen, es sah Katastrophe aus. Was habe ich daraus gelernt? Du mach bitte nur das, was du kannst und was man dir aufträgt. Was du nicht kannst, mach bitte nicht. Und das ist auch im Reich Gottes. Ja, Tempel Gottes bauen heißt, geistlich zu sein, aus seiner Kraft das zu tun, was er mir auf dem Bergland gibt. Er gibt mir das Holz und das tue ich. Alles andere, dann lass es. Ja, mach's lieber nicht, sonst machst du alles kaputt. Und das ist dann eben, was er hier sagt. Er sagt, wenn du dann das richtige Holz holst, dann bau. Bau. Und das ist nichts anderes, als geh durch die geöffneten Türen, die Gott dir gibt. Und dafür muss ich halt mit dem Herrn, sag mal, im Austausch sein. Ich muss mit meinen Geschwistern im Austausch sein. Ich muss mit meinen Ältesten im Austausch sein, die mir auch mal sagen, ja, das könnte deine Aufgabe sein. Das ist die Tür, durch die du gehst. Und deswegen ist auch wichtig, dass man Gemeinde hat. Gemeinde. Einzelgängertum im Christsein funktioniert nicht. Also Tempelbau muss nach Anleitung gehen. Ja, da kommt was Geistliches dabei raus. Möchte ich ganz konkret fragen, was ist dein Arbeitsauftrag? Was ist konkret dein Arbeitsauftrag in der Gemeinde Gottes? Und da fängt es vielleicht an, dass du diese Dinge vielleicht mal bewegen solltest und dich fragst, okay, was hat der Herr mir gegeben? Was sind meine Stärke? Wo sehen mich meine Geschwister? Ja, klar, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Nur wir sollen Wegweiser sein zu Christus und keine Schranken. Das heißt, ich muss wissen, wo ist mein Material? Ich frage dich einfach, was machst du eigentlich? Was machst du ganz persönlich in deinem Christsein? Und dann ist es vielleicht mal ganz praktisch, indem du dir mal eine Stunde, einen halben Tag, einen Tag, ein Wochenende mal Zeit nimmst und diese Dinge mal vielleicht mit Block und Stift nimmst und dich wirklich mal hinsetzt im Gebet und fragst, Herr, was willst du, dass ich tue? Und dann kommt erst Geistliches, dann kann Geistliches wachsen. Und vielleicht bist du heute hier. Ich denke, Mütter habe ich schon gesehen, vielleicht bist du hier, Mutter, und ich habe es gerade schon gesagt, was ist dein Auftrag als Mutter? Wisst ihr, wenn zu mir in der Gemeinde eine Mutter kommt, die hat 3 Kinder, ein Mann daheim, der von morgens bis abend arbeitet, und ich sehe die jeden Tag in der Gemeinde, dann werde ich ihr irgendwann mal sagen, ist das jetzt dein Auftrag? Ist es nicht wichtiger, dass du zu Hause bist und deinen Mann unterstützt? Was ist dein Auftrag als Rentner? Vielleicht bist du aber auch ein Ehemann, der nur daheim auf der Couch hockt. Dann würde ich dich vielleicht ermutigen, um zu sagen, ist das vielleicht nicht unbedingt das, was der Herr will, sondern vielleicht solltest du mal Bibel, Gebetskreis, Hauskreis. Ihr versteht, da gibt es ja so viele. Du musst wissen, wo ist das bei dir? Und vielleicht haben wir auch schon Rentner unter uns, Rentner, die nie Zeit haben. Ja, hat mir jetzt gerade wieder im Seniorenkreis einer gesagt, ich habe nie Zeit. Aber das ist nicht wahr. Frag dich mal, wenn ich nie Zeit habe, Herr, was kann ich tun? Vielleicht kann ich beten. Wenn mir jemand sagt, er betet für mich, was Besseres kann er für mich nicht tun. Vielleicht ist es auch dein Auftrag, dass du mal andere Geschwister, die krank sind, anrufst, einen Bibelvers weitergibst, tröstest, ermahnst. Versteht ihr? Jeder hat mal einer gesagt, er ist der Blinddarm am Leib Christi. Das glaube ich nicht. Jeder hat von uns eine Funktion. Also frag dich mal, Rentner, Mutter, Ältest, auch die Ältesten, oder ihr habt da noch keine Ältesten, habe ich jetzt, ihr seid Verantwortliche, was tut er eigentlich? Tut er das, was der Herr möchte? Wie baut ihr Gemeinde? Was solltet ihr tun? Was solltet ihr vielleicht nicht tun? Wisst ihr, ich kann euch ja die Antworten nicht geben, das kriegt ihr auf dem Bergland. Aber die Zeit müsst ihr euch nehmen. Ja, und im Berufsleben vielleicht auch. Ja, wissen Leute am Berufsleben, dass du ein Nachfolger Jesu bist? Vielleicht ist das dein Auftrag, vielleicht hat dich Gott da hingestellt und die Leute wissen noch gar nichts. Vielleicht bist du auch jemand am Arbeitsplatz, der die ganze Zeit die Leute voll quatscht. Vielleicht musst du da mal ein bisschen zurückfahren. Vielleicht ist das dein Arbeitsauftrag. Wo auch immer. Der zweite Punkt ist gewesen, nimm das richtige Baumaterial. Ja, geh aufs Bergland. Und jetzt, und das ist der letzte Punkt, und dann sind wir auch schon fertig. Hat jetzt doch ein bisschen länger gedauert. Was bekomme ich dabei raus? Das ist ja die Frage, die man uns stellen möchte. Wenn ich wirklich gewillt bin, mich von diesen Widersachern nicht abhalten zu lassen, sondern wirklich sage, ich möchte geistlich den Tempel Gottes bauen. Und dann, und das ist der dritte Punkt, freu dich auf die Verheißungen, wenn du den Tempel Gottes baust. Da kommt was dabei raus. Wenn du anfängst zu sagen, ja, ich möchte mit der Hilfe des Herrn den Tempel Gottes zu bauen. Und das ist was Wunderbares. In unserem Ausgangstext, ich fasse das nur noch gerade hier zusammen, da gibt es so viele Verheißungen in Kapitel 1 und 2. Das Erste, was er sagt hier im ersten Kapitel in Vers 8, heißt es, dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Also wenn du aufs Bergland gehst, Holz holst, das Haus baust, dann wird Gottes Wohlgefallen auf dir sein und er wird verherrlicht werden. Und jetzt frage ich euch mal, ist das nicht das, was wir eigentlich wollen? Dass Gott verherrlicht wird. Dass wir Licht sind und Salz sind in dieser Welt. Das passiert automatisch. Dann wird Gott verherrlicht. Und das Zweite, oder das Erste, was er hier sagt, dann wird Gott Wohlgefallen an dir haben. Wisst ihr, das ist was Schönes, wenn man mal drüber nachdenkt. Wenn Gott Wohlgefallen an mir hat, was gibt's Besseres? Wenn Gott mit mir zufrieden ist. Ich weiß nicht, wie ihr seid, aber ich stehe morgens nicht auf und denke mir, es ist super, dass Geschwister X schon wieder was gegen mich hat und dass der Nachbar mich nicht leiden kann. So ist man ja in der Regel nicht, sondern man will ja, dass die Leute mit einem zufrieden sind. Dass sie einen zumindest, ja, ich sag mal, ertragen können. Aber das geht manchmal nicht unter Menschen. Aber wenn Gott das Wohlgefallen auf dir ist, wenn du den Tempel Gottes baust, ich sag mal, da hast du gewonnen. Wenn Gott mit dir ist, was willst du mehr? Er sagt eben dieses Verherrlichen auch, was er gerade gesagt hat in Vers, Gott wird verherrlicht. Wisst ihr, du brauchst gar nichts sagen oder was muss ich heute tun, damit Gott verherrlicht wird, sondern wenn du einfach Tempel Gottes baust, dann bist du wie ein Reflektor am Fahrrad. Was macht ein Reflektor am Fahrrad? Nix. Der ist einfach nur, der hockt da so. Ja, aber wenn der angestrahlt wird, dann strahlt er automatisch zurück. Und je mehr du Gemeinschaft hast mit dem Herrn und dich prägen lässt, umso mehr merkt die Menschen, also da ist was anders bei dem. Der ist vielleicht auch ein komischer Kauz, aber da ist was anders. Das will ich auch. Gott wird verherrlicht. In Vers 13, vorletzter Vers, da sagt er, und ich bin mit euch, spricht der Herr. Gott wird mit dir sein. Ich sage, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Du und Gott ist immer ein Mann mehr. Egal, was für Herausforderungen du hast. Gott und du ist immer ein Mann mehr. Du bist immer auf der Siegerseite. Und das allerletzte ist in Kapitel 2, Vers 9. Da sagt er, und an diesem Ort will ich Frieden geben. Das sagt er dann, wenn der Tempel Gottes gebaut ist, an diesem Ort will ich Frieden geben. Und das ist etwas, wo ich persönlich mir mehr wünsche als alles andere, dass ich Friede habe. In einer Welt, die so voller Unfriede ist, so gottlos, so getrieben, so haltlos, auch so manchmal dreckig und furchtbar, so viel Gewalt und Sinnlosigkeit, dass du da noch den Friede Gottes hast, ist ein großes Geschenk. Und er sagt, da wo du anfängst, Tempel Gottes zu bauen, da ist der Friede. Und das gilt nicht nur dann für die Leute, die uns dann sehen, sondern das gilt auch für uns Christen. Ist ja auch unter uns Christen, gibt es viel Unfrieden. Krankheiten, Depressionen, Angstzustände. Sagt immer, oh, das gibt es unter Christen. Na, natürlich gibt es das unter Christen. Und gerade da, wo Gott anfängt zu wirken, da zieht der Friede Gottes ein, der allen Verstand übersteigt. Gott verheißt sich, zu uns zu stellen, wenn wir den Tempel Gottes bauen. Das wünsche ich uns, dass wir in diesem ersten Vortrag jetzt zumindest sagen wir, ein Bestreben haben, neu zu fragen, Herr, ich möchte wieder, vielleicht ganz neu. Das Schöne ist, du kannst jederzeit zu ihm kommen. Ja? Er sagt nicht zu spät, sondern heute ist der Tag. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht. Das ist was Wunderbares. Ja. Ich würde noch beten, dann können wir was essen. Ja, steh mal auf zum Gebet. Wer kann? Ja, Jesus, was für ein unglaubliches Vorrecht ist es, dass du uns Arme, ja, Sünder, uns Kreaturen, die wir so fern von dir waren, dass du uns Friede geschenkt hast, dass du uns nahegebracht hast zum Kreuz, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass wir nicht nur errettet werden, dass wir wissen, dass wir eines Tages bei dir sein werden, sondern dass wir uns jetzt schon verändern dürfen in dieser Welt, die dich nicht kennt, Herr. Und wir beten einfach, ich bete so für mich auch, dass ich einen Unterschied mache, Herr. Dass ich einfach durch das, dass ich Tempel Gottes mit deiner Kraft und deiner Hilfe baue darf, durch deinen Geist geleitet, ja, dass wir einen Unterschied machen in dieser Welt, Herr. Und ich bete so für jeden Einzelnen, der heute da ist, der vielleicht ja entmutigt ist von jahrelangen Anfechtungen oder auch Bequemlichkeit oder wo auch immer er steht, dass wir wieder ganz neu dich vor Auge haben, aufs Bergland gehe und einfach sage, Herr, du bist so herrlich und so kostbar, dass es sich einfach lohnt, ganz neu mit dir anzufangen. Und dafür danken wir dir. Amen.